Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Sie haben Angela Merkel als Glücksfall für Deutschland bezeichnet. Können Sie das noch einmal erläutern?
Also da muss ich noch mal eine spezifische Ausgangskonstellation skizzieren, die im weiteren Sinne heißt, die Verwandlung der Bundesrepublik Deutschland aus einem Mitgliedstaat des europäischen Gemeinschaftsprojekts ungefähr auf Augenhöhe mit Franzosen, Italienern und Briten in ein Schwergewicht, das sehr viel mehr an Bruttoinlandsprodukt, an Bevölkerung und so weiter auf die Waage bringt. Und das ist ja gleichsam immer ein Problem der west- und mitteleuropäischen Geschichte gewesen, dass wenn die Deutschen als Macht der Mitte so stark und so gewichtig und so übergewichtig werden, dass sich dann im Prinzip Gegenkoalitionen bilden, was sozusagen quasi eine machtpolitische Gesetzmäßigkeit ist, nicht? Und, das war das Problem, das sowohl Mitterrand als auch Maggie Thatcher bei der Frage der Wiedervereinigung gefürchtet haben, was aber natürlich für die USA so weniger eine Rolle gespielt hat, weswegen die USA das entsprechend unterstützt hat und die damalige sowjetische Regierung ja letzten Endes eingewilligt hat. So kann man sagen, in der Ära Kohl und auch noch Schröder waren die Deutschen eigentlich mit sich selber beschäftigt, mit dem Problem des Zusammenwachsens, all den Schwierigkeiten, dass sozusagen sie waren tendenziell neutralisiert. Aber spätestens mit der Euro-Krise oder Überschuldungskrise des europäischen Südens stellte sich heraus, dass sie sozusagen ein größeres Gewicht haben als viele andere. Das war eine Belastung des deutsch-französischen Verhältnisses, von dem man immer sagen kann, die Deutschen haben den Franzosen bei politischen Entscheidungen den Vortritt gelassen. Bei ökonomischen Entscheidungen haben sie freilich selber eine größere Rolle gespielt. Also politisch ein Zwerg, ökonomisch ein Riese, wie die Bezeichnung damals lautete. Nicht? Aber die Frage des Umgangs damit war keine rein ökonomische Frage, sondern es war eine politische Frage, wie ich das ja auch herausgestellt habe. Und da hat es die Merkel geschafft, in der Art ihres Führungsstils zu vermeiden, dass die anderen europäischen Staaten düpiert oder zurückgestellt wurden. Sozusagen das lange Zuhören und dass die Suche nach einem Kompromiss hat gewissermaßen das spezifisch deutsche Gewicht ein bisschen unsichtbar gemacht. Dazu kam noch eine Veränderung hinzu, wenn man mal sagt, und sagen, Macht sollte man analysieren nach Machtsorten, ideologische Macht, politische Macht, ökonomische Macht, militärische Macht. Dann kann man sagen, dass eigentlich spätestens nach 89, 90, aber tendenziell schon vorher, es eine Gewichtsverschiebung von militärischer Macht zu ökonomischer Macht gibt. Nicht? Sodass also auch in dieser Hinsicht Deutschland noch ein größeres Gewicht hat. Und das Ganze so zu modifizieren, dass ich keine stabilen Konstellationen gegen, was weiß ich, diese Deutschen, die allen was vorschreiben wollen. Ne? Das gab es zwar immer mal wieder in den EU-Diskussionen, dass das hochkam, aber es hat sich nie verfestigt, nicht? Sondern es war eher so blasenförmig und dann verschwand das aber wieder. Das, glaube ich, ist eine sehr große Leistung. Und wenn wir uns vorstellen, Gerhard Schröder, nicht, der dann auf den Tisch haut und sagt, basta, und jetzt ist Schluss der Debatte, und ich entscheide das, das wäre ein Problem gewesen. Insofern, das meine ich, wenn ich sage, ein Glücksfall für die deutsche Geschichte. Sie war für diese schwierige Konstellation in ihrem zurückhaltenden, manchmal könnte man sagen, auch typisch weiblichen Führungsstil, nicht? Also sozusagen nicht so testosterongetrieben, das, was Deutschland gut getan hat. In mancher Hinsicht hätte man sich sicherlich gelegentlich mehr Führung von vorne gewünscht. Aber sozusagen, das ist eine ästhetische Kategorie. Und dieses Führen von hinten hat eben vermieden, dass es so etwas wie stabile Fronten gegen Deutschland gab. Das meine ich damit Glücksfall.
Seit Afghanistan hätten sich nach Ihrer Ansicht die regelbasierte Weltordnung und der Werteexport erledigt. Wie ist das zu verstehen?
Naja, der Punkt Afghanistan ist ja interessant, denn das war eine Entscheidung von Schröder. Und die hat er sicherlich jetzt mit ganz anderen Vorstellungen und Erwartungen getroffen, als dem, was eingetreten ist. Und das war sozusagen die Ermöglichung auch dafür, dass sich die Deutschen aus dem Irak herausgehalten haben und mit den Franzosen da eine spezifische Eigenrolle in Europa gespielt haben. Also zunächst mal so etwas wie eine symbolische, aber dann auch immer größer werdende Unterstützung, bei der wichtig war, dass man der drittgrößte Truppensteller war, auch wenn man zunächst nicht auf Kampfeinheiten gesetzt hat und so weiter und so weiter. Was wir jetzt aber beobachten, ist eigentlich, es kostet den Westen zu viel, namentlich in der arabischen Welt, seine Vorstellungen durchzusetzen. Mit Russland und China war das von vornherein schwierig, weil die ja an dem Begriff der Souveränität festgehalten haben. Und Souveränität ist eine Kategorie, bei der es unmöglich ist, eine wertefundierte, normgetriebene und von mir aus auch regelbasierte, regelbasiert geht noch am ehesten, aber wertfundiert und normgetriebene Weltordnung aufzubauen. Nicht? Und wenn man Souveränität sagt, dann sagt man auch immer, Frage der Werte ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten, wie man das hier sowohl aus Moskau oder St. Petersburg und Beijing hört. Es war also klar, die gehen sowieso einen anderen Weg. Und ein Konflikt um diese Fragen, der lohnt sich eigentlich nicht. Aber man könnte ja mal vielleicht versuchen, an deren Peripherie, und da war Afghanistan interessant, zu zeigen, dass man sehr wohl so etwas hinbekommt. Nun würde ich auch nicht sagen, der Westen ist von den Taliban geschlagen worden. Dazu wären die gar nicht in der Lage gewesen. Aber sagen, er ist ermattet worden. In diesen Konflikten spielt Zeit eine zentrale Rolle. Und je länger sich das hinzieht, desto mehr wird es unmöglich, da das durchzuhalten. Es wird einfach zu teuer, nicht? Und unsere schnellen Gesellschaften sind dann unterlegen, wenn die Gegenseite es schafft, die Fortdauer der Zeit in eine strategische Ressource zu verwandeln. Und im Nachhinein hört man das ja immer wieder. Es wäre gescheit gewesen, man wäre 2003 oder 2004 abgezogen, als Al-Qaida zerschlagen war und Punkt. Und hätte das Projekt Nation Building gelassen. Es kommt noch hinzu, nur zu sagen, Nation Building im Anschluss an Regime Change im Irak ist im Prinzip vielleicht nicht gescheitert, aber nicht erfolgreich gewesen. Syrien ist nicht erfolgreich, weil mit der Zerschlagung des IS hat man sozusagen den einzigen ernsten Gegenspieler zu Assad weggenommen und damit nur einen belassen, der im Prinzip abhängig war von Russland und Putin. Mit dem hat man aber sozusagen keine guten Verbindungen gehabt, klar. Das heißt sozusagen, man hat sich aus dem Spiel genommen quasi. Und Libyen, wo man nur mit Luftwaffe hineingegangen ist und Bodentruppen gemieden hat, um nicht sozusagen in eigentliche Schwierigkeiten an die anderen Orte zu kommen, war eine lange Geschichte des Bürgerkriegs. Nicht? Und sozusagen die Erklärungen von Biden sind in dieser Frage eindeutig. Wir werden keine Prozesse von Nation Building mehr mit militärischen Mitteln unterstützen. Ich würde sagen, der Westen hat das Projekt einer globalen Ordnung, in der seine Werte und Normen, die ja im Anspruch nach universelle Normen sind, tendenziell aufgegeben und beschränkt sich jetzt, womit er freilich auch genug zu tun hat, auf so etwas wie seine Einflusssphäre. Das beobachten wir ja seit längerem, nicht? Also was weiß ich, Krim und Donbass ist eine Form der Konsolidierung der Einflusssphäre, das Überschreiten des Kaukasus in südliche Richtung, also die russische Präsenz in Syrien ist eine Form der Konsolidierung von Einflusssphären. Da waren die Russen ja schon mal 1916 bei Sykes-Picot und Sasonow dabei, aber als der Lenin das Geheimabkommen veröffentlicht hat, sind sie da rausgeflogen und haben da nicht mehr mitgemacht. Also alte, wenn Sie so wollen, geostrategische Interessen zeigen sich da. Das gilt letzten Endes auch für China. Und deswegen ist meine These, die Vorstellung einer einheitlichen Weltordnung, die auf bestimmten Werten und Normen beruht, die wird verschwinden. Damit wird sich auch der Einfluss von Nichtregierungsorganisationen relativieren. Und das wird sozusagen eher so ein System herauskommen, wie man das in der europäischen Geschichte gerne Pentarchie, also Vorherrschaft von Fünfen, genannt hat. Das werden die USA und China sein. Also es wird sozusagen keinen dominierenden Hüter mehr geben. Das wird vermutlich Russland sein, Atommacht und die große Landbrücke. Ich würde sagen, als vierter wohl Indien. Und die Europäer, wenn sie sich ein bisschen reformieren und in der Lage sind, wirklich Außenpolitik zu machen und halt sozusagen einen beweglichen Rest. Da wird man dann auch sagen, naja, jeder Bereich hat so sozusagen seine eigenen Werte und je mehr er gegenüber dem Rest versucht, Koalitionsfähigkeit an Werte und Normen zu binden, desto stärker kommt er in Nachteile. Nicht? Also mal hämisch gesagt, die Chinesen und die Russen haben mit den Taliban es leichter, weil sie nicht über Werte reden müssen, sondern Agreements treffen. Wenn ihr Taliban unsere Uigurenpolitik in Ruhe machen lasst, dann lassen wir euch in Ruhe. Und beziehungsweise aus russischer Sicht, wenn ihr die Islamisten nicht in die zentralasiatischen Republiken, die früher mal Sowjetrepubliken waren, hineinschickt, sondern die an den Grenzen stoppt, dann lassen wir euch auch in Ruhe, nicht? Und sozusagen, das ist ein Agreement auf wechselseitigen Interessen. Und da steht der Westen, der sehr viel mehr Geld ausgegeben hat und sich in den Nachteil bringt mit den Werten. Schlecht da. Und das wird sicherlich Lernprozesse auslösen, die dahin führen, naja, gut, diese Frage stellen wir zurück. Wir behaupten zwar weiterhin, dass unsere Werte universell sind, aber wir werden ihre Universalität nicht selber generalisieren, so in dem
Ja.
Sinne.
Das war der RT Deutsch Podcast.